Ja, herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen, die uns hier zuhören. Wir haben als nächsten Gast bei uns den Herrn Till Bonhoff.
Tilo Bonhoff.
Ah, Till.
Till, Tilo.
Tilo.
Tilo. Ja, ah, okay. Wir haben zwei verschiedene Informationen. Tilo, ja. Bonhoff. Du Tilo bist Bonhoff. Ja, Gründer und CEO von Piabo. PIABO?
Piabo.
Genau. Eine der führenden PR-Agenturen der europäischen Digitalwirtschaft mit Hauptsitz in Berlin.
So sieht's aus.
Sehr cool. Danke,
erstmal
dass du da warst.
Ja, genau. Ja. Erstmal vielen Dank, dass du hier bist.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Wir haben uns da Evita ein bisschen durchgelesen. Und ich muss dir gleich eine Einstiegsfrage stellen. Bist du für diesen Crazy Frog verantwortlich?
Verantwortlich nicht, aber das ist ja kein Geheimnis, dass ich kommunikationsverantwortlich war vor, Gott, das fühlt sich schon 100 Jahre her an, über 20 Jahre her jetzt schon,
ja.
Dass damals ja das Mobile Entertainment Thema natürlich groß war und da gab es nicht nur den Crazy Frog, da gab es auch diese verrückte Biene und viele andere Figuren, die wir dann noch von Viva und MTV kennen und insofern dieses Unternehmen, was dahinter stand, das durfte ich kommunikativ begleiten.
Allem auch dieses Abo-System, das weiß ich nicht, ob das damals auch schon so gang und gäbe war, dass man dann
revolutionär
so abgeschlossen hat.
Das kannte man vielleicht von Zeitungen, aber digital, wo das heute selbstverständlich ist, Netflix etc., Spotify und so weiter, selbstverständlich man heute Abos abschließt. Und damals war das komplett neu, ne? Und auch Musikabos quasi, ja, wenn man das Musik bezeichnen möchte. Insofern, ja, sehr revolutionär. Deswegen musste damals auch viel kommuniziert und erklärt werden, weil das natürlich eine neue sowohl Technologie war, wie das funktioniert übers Handy, als auch überhaupt ein ganz neues System.
Okay, ich nehme mal diese Shotgun-Frage zurück, super geantwortet. Was ist dein Daily Business? Wie stelle ich mir einen Tag in deinem Leben vor?
Na, zunächst mal als News-Junkie morgens geht es natürlich erstmal durch alle Newsletter, durch alle Zeitungen. Wir arbeiten ja sehr viel international. Wir haben ja viele internationale Kunden, Google, Stripe, GitHub, Shopify, viele andere. Und das natürlich dann, wenn man morgens hier in Europa aufwacht, oftmals natürlich vieles dann schon im Silicon Valley zum Beispiel passiert. Insofern bringt man sich da aufs neuesten Stand. Und dann spreche ich oftmals mit meinen Teams, was es sozusagen für neue Themen gibt. Wir haben ja oftmals dann Product Launches oder ein CEO, der gerade auf einer Konferenz betreut wird oder einen neuen Kunden oder eine neue Technologie, über die wir uns gerade besonders informieren oder gucken, wie wir dort sozusagen auch kommunikativ begleiten dürfen. Und dann arbeite ich ganz viel mit den Teams und mit den Kunden natürlich, ja, wo wir überlegen, was sind Themen, die die Medien interessieren, was sind Themen, wo wir gerade auch helfen können, neue Technologien, neue Themen zu erklären. Vielleicht gibt es auch ein neues Startup, was gerade irgendwas total Wichtiges erfunden hat oder auf den Markt gebracht hat, wo wir überlegen, wie können wir dem helfen, dass sie die Sichtbarkeit bekommen, die sie auch verdienen. Und jeder dieser Themen hat ja auch andere Gründe, warum sie Kommunikationsexperten einsetzen. Die einen wollen vielleicht Kontakt zu Investoren und sagen, Mensch, wir sind hier vor der nächsten Finanzierungsrunde und müssen uns in der Community besser aufstellen. Die anderen haben vielleicht ein neues Produkt, wo sie sagen, Mensch, wir wollen gucken, dass es entsprechend bei den Kunden auch bekannt ist und gucken, dass der Sales Cycle nicht zu lang ist. Ja, viele verkaufen ja auch an klassische Mittelständler, Konzerne und es ist natürlich immer hilfreich, wenn das Ganze dann auch in den jeweiligen Fachmedien ist. Es gibt andere Kunden, da geht es sehr viel auch zum Thema Employer Branding, ne? Wie gewinne ich die besten Talente, wie mache ich die auf mich aufmerksam, Stichwort Arbeitgebermarke auch. Ansonsten ist es natürlich so auch oftmals eine Mischung, ne? Dass ich sage, hey, da ist ein Unternehmen, ja, und die sind einfach kommunikativ nicht gut aufgestellt. Die sehen vielleicht auch, dass ihr Mitbewerber ständig in der Presse ist, ständig auf den Bühnen dieser Welt und fragen sich, warum wir denn nicht? Unser Produkt ist doch schneller, günstiger, sicherer, was auch immer, wo ich immer sage, naja, es nutzt halt nichts, der Beste zu sein. Man muss sich halt auch gut verkaufen. Es geht auch darum, wer der Beste ist da draußen eben im Storytelling. Und das ist oftmals etwas, was natürlich es auch schwer macht, den Gründern zu erklären, dass es eben nicht reicht, nur der eben günstigste, schnellste, was auch immer zu sein. Und da müssen wir natürlich dann zusammenarbeiten. Da geht es dann um Personal Branding für den Gründer zum Beispiel, ja, wie der sozusagen sein LinkedIn-Spiel sozusagen optimieren kann, in welchen Medien müssen wir ran. Aber auch natürlich am Anfang erst einmal zu erarbeiten, was macht sie eigentlich anders und was hebt sie eigentlich ab und was ist sozusagen ihre Mission, Vision, ihre Werte, wofür stehen sie, wie positionieren sie sich eigentlich im Markt, weil oftmals gibt es ja dann Konkurrenten, sowohl klassische, die schon immer da waren, gehen wir mal von aus, wir gründen jetzt eine neue Handybank, Neobank, ja, wir haben ja ein Bankkonto bei den klassischen Banken, warum braucht's das jetzt, ne? Und dann muss man natürlich überlegen, aber auch in den Neobanken gibt's dann wiederum fünf andere, die das auch machen, also du hast ja sozusagen von allen Seiten dann auch ein Spiel, wo du dich sozusagen dann dort bewegen musst und da geht's eben um viele Seiten, man muss eben dann auch schauen, es geht ja nicht nur um die Medien, es geht ja auch um die Konferenzen, die Communities, es geht um die Stakeholder in diesem Markt, ne? Und alle anderen Akteure, die du ja auch bedienen musst und das ist ja nicht nur eine Pressemitteilung von A nach B zu schicken, sondern ja auch die Social-Media-Kanäle Content Marketing, Influencer Relations, Kommunikation, ist doch heute ein sehr komplexes Geschäft geworden.
Wollte ich gerade sagen, mir schweben gerade 1000 Fragen im Kopf, aber ich fange mal an. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Kommunikationswege, sei es Print, dann der ganze digitale Markt, soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Was ist immer noch dein bevorzugtes Lieblingskommunikationstool? Unabhängig jetzt von Projekt und Kunde und was gerade gefragt ist.
Also ich persönlich kommuniziere gerne unter anderem über LinkedIn, weil das halt eine Business-Zielgruppe ist, die für mich als Gründer und CEO extrem relevant ist. Das heißt, dort erreiche ich eigentlich die meisten meiner persönlichen Zielgruppe, das heißt potenzielle Kunden, potenzielle Mitarbeiter, natürlich auch die Multiplikatoren dort draußen, ne, ob Multiplikatoren sind, also Journalisten, Influencer, Eventveranstalter und so weiter und so fort. Das ist für mich ganz persönlich ein wichtiger Kanal. Ansonsten bin ich auch jemand, der immer gerne auch, weil wir ja zu 100% in der Digital-Tech-Innovations-Community verankert sind, selber auch immer gerne gibt. Ja, also das heißt sozusagen, rausgeht, Mentoring macht, auf Veranstaltungen wie hier auf der Salz, ne, einen Workshop gemacht zum Thema Storytelling, Narrative Building, Trust Building etc. Ne, also sind hier im Podcast, wo wir darüber erzählen und dieses Wissen teilen. Morgen machen wir nochmal speziell eine Session zum Thema Personal Branding. Darf in der Jury sein, hier bei Startup
2 Minuten, Wettbewerb, 2 Millionen,
ja. Hier wo ich natürlich auch nochmal eine andere Perspektive mitbringe. Das eine ist natürlich, klar, wir sind ja selber auch als Investor unterwegs, aber natürlich das in Verbindung auch, wie erzähle ich meine Geschichte, was ist sozusagen auch etwas, was mit dem Markt dann resoniert, ist ja nochmal eine andere Perspektive, als jetzt nur über Geld und die klassischen 5 Investmentkriterien diskutieren.
Ich stelle mir eine Frage, du bist der Spezialist. Wie wichtig ist das Personal Branding für auch Angestellte? Also jetzt sage ich mal, kann man zur Brand in der Brand werden?
Ja, zunächst mal, Menschen interessieren sich für Menschen. Ja. Und ich habe ja oftmals, ob jetzt Gründer oder normaler Mitarbeiter, wie du sagst, die dann sagen, ja, es geht ja nicht um mich und ich will mich nicht so in den Vordergrund dängeln, mein Produkt soll für mich sprechen. Sag ich, aber dein Produkt kann halt nun mal nicht sprechen. Und gerade wenn ich eben ein Startup bin, eine junge Company, ist es dann nun mal so, ich habe ein blank sheet of paper, ne? Also keiner kennt mich, niemand weiß, wer ich bin. Da ist natürlich der persönliche Faktor nochmal ein viel, viel wichtigerer, das auch klarzumachen. Es geht ja auch um Vertrauensbildung auch, ne? Da kommt nur jemand, hat da irgendeine neue Health-Tech-Company, eine Health-App oder irgendeine neue Blockchain-Technologie und auf einmal sollen das alle nutzen. Ja, why? Warum soll ich dir vertrauen? Dass du nicht meine Daten stiehlst, dass du nicht mit meinem Geld, was ich in dich investiere, wegrennst und dann nach Dominikanische Republik abhaust oder was auch immer. So, nochmal konkreter auf deine Frage einzugehen. Was du ansprichst, ist ja auch so dieses Thema Corporate Influencer. Ja, wo ich sage, gibt es in meinem Unternehmen Menschen, die ich sozusagen auch als Leuchtturmfiguren nach außen stelle, weil sie meine Werte repräsentieren, weil sie das, wofür ich stehe, nochmal multiplizieren nach außen. Und da bin ich natürlich ein großer Freund davon, dass eben nicht nur der CEO ist, der natürlich seine eigene Agenda hat, seine eigenen Gründe, warum man das machen sollte und als allererster es als Role Model machen sollte. Aber wenn du dir zum Beispiel mal den anschaust, was unsere Mitarbeitenden machen auf LinkedIn, die posten halt dann Homeoffice, wenn sie auf einer Workation sind, wenn sie irgendwie remote Work machen, wenn sie irgendwie bei einem Kunden zu Besuch sind, wenn sie auf einer Konferenz sind. Sie lassen andere an ihrem Arbeitsalltag, an ihrem Leben mit und bei und für Piabo sozusagen auch teilhaben und teilen das mit ihrer Community. Ja, und was natürlich wiederum dazu führt, dass dann potenzielle Kunden sagen, für die ist es natürlich auch nochmal eine Verlängerung ihrer Geschichte. Es ist für potenzielle Mitarbeitende natürlich auch spannend, sagen, ach guck mal, hier bei Piabo, da ist ja immer irgendwie Action, die haben spannende Themen, die fahren da durch die Weltgeschichte, da scheint ja eine gute Stimmung zu sein, etc. Ne? Also it ticks a lot of boxes. Und deswegen sage ich, ja, da die Mitarbeitenden zu encouragen, das zu tun, ist, glaube ich, sehr wichtig. Nicht nur aus Employer-Branding-Gesichtspunkt.
Musst du dich selber dazu zwingen, dass du eine gewisse Frequenz einhältst oder geht es ganz natürlich in deinem Arbeitsalltag?
Bei mir ist es so, dass ich mir natürlich schon vornehme, mindestens einmal die Woche da auch was Substanzielles zu liefern. Aber ich glaube, man darf sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen und das Gefühl haben, da jetzt jedes Mal hier eine Doktorarbeit abliefern zu müssen. Manchmal sind es ja genau diese Snapshots. Also ich war zum Beispiel neulich mit den beiden Gründerinnen von Auxo Venture Capital Fund, der von 2 Frauen gegründet und geführt worden ist, zum Mittagessen. Wir haben einfach einen kurzen Snapshot gemacht, wie wir da saßen. Und ich habe ein bisschen erzählt, was die machen, warum ich die toll finde, warum ich sie unterstütze und so weiter. Und da hatten wir über 20.000 Views auf so einem, sag mal, wow, aus, was ja aus einem Mittagessen entstanden ist. Ne? Die hatten tolle Anfragen und Startups, die sich dann da gemeldet haben und andere Investoren, die gesagt haben, Mensch, können wir da auch mitmachen und so weiter. Da gab es halt auch eine schöne Diskussion und Debatte natürlich auch, wie wichtig das ist. Insofern man merkt, man kann was bewegen. Und es sind nicht immer die großen philosophischen Dinge, sondern es sind die Dinge, die so aus der Lameng sozusagen herauskommen, einfach aus der Situation authentisch sind, die auch am besten dann performen und laufen, weil einfach das Gefühl haben, oh, ich bin da Teil dessen. Und auch heute hier auf der Salz habe ich schon ein paar Leute angesprochen, die Menschen, ich kenne dich immer nur von den Fotos und von deinen LinkedIn-Posts und Instagram und alles. Und es ist schön, dich hier live in der Farbe zu sehen. Und genau diese Mischung ist es ja. Ne? Man darf ja auch nicht zu einer rein virtuellen Figur werden und nur noch aus dem Homeoffice oder von Malediven aus irgendwas posten, sondern man muss ja auch erreichbar sein. Deswegen poste ich ja auch, wenn ich auf Events gehe, sowohl vorher als auch nachher im Regelfall und sage, hey, hier bin ich, bin da auch ansprechbar, ne, lade zu den Workshops ein etc., dass es wirklich auch eine aktive Community ist und nicht eine Einbahnstraße.
Mega. Als PR-Firma hat man jetzt nicht nur auch mit positiven Dingen zu tun, sondern man muss ja da auch das Schiff aus dem ein oder anderen Shitstorm hinausführen. Was war so die schlimmste Situation, die du handeln musstest? Oder die herausforderndste?
Also, wir arbeiten ja nun mal mit Unternehmen, die an der Forefront of Innovation und Technology sind. Und da passieren natürlich permanent Dinge, die einfach auch teilweise gar nicht geplant werden können. Also sei es, dass zum Beispiel ein Cybersecurity-Attack dabei ist. Sei es, dass du eine Funding-Round platzt. Sei es, dass eine Produkt-Deadline verschiebt, dass es einen Produktrückruf gibt. Also an Krisen mangelt es ja nicht. Und ich kann dir sagen, gerade die Gründer, die da am most self-confident sind und sagen, ja, ich doch nicht, ich bin doch hier der große Zampano. Hier sind meist die Ersten, wo dann irgendwas passiert. Und deswegen haben wir da auch ein ganz starkes Krisen-PR-Team, was dann auch sozusagen eingreift, mitmacht und dort hilft. Und allein wenn ich die letzten paar Wochen zurückdenke, und darf ich, das könnt ihr sicherlich verstehen, jetzt nicht hier einzelne konkrete Fälle nennen, aber allein da, wenn ich da mal zurückschaue, da hatten wir von wirklich dem ganzen Boomstrauß, den ich gerade schon kenne, so ziemlich alles mit dabei. Und ihr habt das ja auch mitverfolgt in den Medien, die Tech-Layoffs, ne, wenn ich eine Entlassungswelle habe, auch das muss ja kommuniziert werden. Und by the way, es geht nicht immer nur darum, die Amerikaner sagen immer schon so ein Putting Lipstick on a Pig, ne, sondern auch sagen, was sozusagen das dann eigentlich bedeutet. Warum ist es notwendig? Was bedeutet das Long-Term? Und es geht auch nicht nur um die Kommunikation nach außen, sondern auch um die Kommunikation nach innen. Weil auch da ja auch Sorgen, Ängste bestehen, die ja auch aufgefangen werden muss und wo ich gut damit umgehen muss und damit gut kommunizieren muss. Also auch da geht es darum, das große Ganze sozusagen zu sehen. Und das ist natürlich hier einfach auch etwas, wo wir natürlich auch den Unternehmer auch schützen müssen, weil das Unternehmen soll ja langfristig Bestand haben. Es ist ja nicht so, dass das Unternehmen per se schlecht ist, aber sie sind, ob jetzt selbstverschuldet oder nicht, oder durch die Marktbedingungen in eine Situation geraten, wo ihnen geholfen werden muss. Und Kommunikation ist ein so starkes Instrument in diesen Zeiten, wo alles nur ein Tweet sozusagen schnell in die Öffentlichkeit findet, wo viel auch geleakt wird etc., wo man sehr, sehr, sehr professionell mit umgehen muss und wo man vor allen Dingen auch darauf vorbereitet sein muss. Das Schwierigste ist immer, wenn du in so Situationen kommst und die sind dann schon mittendrin und sind halt nicht vorbereitet. Es gibt keine Wordings, keine Messages, es gibt keine Ansprechpartner, man hat nicht mal die Handynummer vom Anwalt und etc. Also man muss erstmal anfangen, diese Basics erstmal alle aufzubauen. Insofern machen wir immer das so, dass wir erstmal in guten Zeiten einen Krisenpräventionsplan machen, dass jeder auch weiß, wer wird wann wie angerufen, Prozessketten definieren, dass wenn es mal wirklich knallt, dass dann auch wirklich das wie am Uhrwerk dann auch läuft.
Okay, also das heißt, du hast bei jedem Kunden, den du betreust, wird es auch vorab, egal ob dieser Fall der Fälle dann eintritt oder nicht, da gibt es auf alle Fälle schon Pläne, dass man das dann auch schnellstmöglich durch und umsetzen kann, weil solche Dinge können ja, wie man es jetzt zum Beispiel auch mit der Silicon Valley Bank sieht, manche Dinge können ja wahnsinnig schnell gehen, ohne dass die große Mehrheit das weiß, sagen wir es mal so. Aber da gibt es dann im Endeffekt schon vorher vordefiniert Fahrpläne, die dann eingehalten werden müssen.
Die klugen Unternehmer machen das. Da gibt es ein Kommunikationshandbuch, ein Krisenhandbuch, wo genau all das definiert ist. Wann wird wer wie angerufen? Auch mal, was ist denn eine Krise? Nur weil jemand mal vielleicht auf Twitter sagt, ich finde jetzt irgendwie den doof oder das Produkt hat bei mir jetzt nicht so, ist es jetzt schon eine Krise und müssen da jetzt alle Alarmglocken angehen? Nee, ne? So, also was ist, das, mit solchen Dingen fängt es ja an, ne? Und es geht auch damit, ich meine, manchmal entstehen ja auch Dinge, wir hatten mal einen Fall, da hat man sich schlicht und ergreifend verplappert Sachen gesagt, die hätte gar nicht sagen dürfen oder sagen sollen, weil sie auch in dem Kontext gar nicht relevant waren. Und das zeigt natürlich auch mal, wie wichtig es ist, hier auch Wordings, Messages vorbereitet zu haben. Und es muss nicht nur in dem Fall einer Krise sein, auch so, wenn ich in ein Interview gehe mit einem Journalisten, dass wir dann vorher mal durchspielen und sagen, was könnte denn sozusagen alles gefragt werden und was könnten denn vielleicht auch negative Dinge sein und ist man darauf auch vorbereitet? Und es geht ja nicht darum, das dann abzublocken und sagen, da sage ich nichts, sondern es geht ja darum, da auch schlau drauf zu antworten. Wenn da Themen sind im Markt, die adressiert werden müssen und sollen, geht es ja nicht darum, da sich unterm Tisch zu verstecken, aber es geht natürlich darum, auch schlau und klug mit so einer Situation umzugehen und sie am besten noch in eine Situation zu drehen, die zu deinem eigenen Vorteil auch gereicht.
Betreust du da auch Politiker?
Nein.
Okay, alles klar.
Okay,
aus einem bestimmten Grund?
Wir sind 100% für Unternehmerinnen und Unternehmer da und deren Investoren und deren Ökosystem. Das ist unsere Fokussierung. Mit der Politik haben wir da nur bedingt was am Hut, weil wir natürlich, da gibt es viele Branchen, wir machen ja viel auch im Fintech-Bereich, im Cybersecurity-Bereich, Deep Tech etc., wo du immer sozusagen so an dieser Schwelle zur Regulation bist. Natürlich musst du wissen, wie die Politik funktioniert. Natürlich machen wir auch solche Dinner- und Community-Themen und Stakeholder-Management, um zu gucken, dass die auch wissen, was da eigentlich passiert, weil das ist ja immer oftmals ein Thema. Da ist so ein Gründer, der hat dann eine neue AI, ein neues Fintech etc. und stößt auf viele regulatorische Hürden. Da musst du natürlich dann auch gucken, dass du diese Stakeholder auch natürlich kennst und dass die auch Bescheid wissen und dass sie nicht sofort hier mit so einer Verbotsmentalität da rangehen, sondern sagen, hey, vielleicht lassen wir die auch erstmal machen und gucken mal und verbieten nicht immer alles gleich. Also es ist schon wichtig, auch die Politik einzubeziehen. Wir selber arbeiten nicht für Politiker.
Ja, du als Kommunikationsprofi hast natürlich auf alles eine Antwort. Wir würden jetzt in eine Rapid-Fire-Question-Runde gehen, wenn das für dich okay ist.
Sind wir mal gespannt.
Also kurz, sorry.
Feuerfrei.
Feuerfrei. Okay. Auf welche App könntest du nicht verzichten?
Spiegel.de ist bei mir ist eine Homescreen-App.
Hast du da das Plus-Abo?
Ja.
Okay, dass die Paywall weg ist. Das habe ich leider noch nicht gemacht, weil ich finde perfekt, aber ich kann leider zu wenig lesen.
Also es gibt viele Apps, die ich natürlich tagtäglich nutze, aber das ist sowas, wo man gerade für Nachrichten schnell Nachrichten überblickt. Ich habe auch Handelsblatt natürlich drauf. Ja, oder natürlich auch so To-Do-Apps oder jetzt so was Uber etc. Aber das ist jetzt sowas, was für den Nachrichtenkonsum am morgens gleich erstmal gucken. Hat es irgendwo geknallt in der Welt. Ne?
Okay, Studium oder klassische Ausbildung? Also Lehre oder eher Studium oder eher
Ich selber oder als Empfehlung für andere? Generell. Also ich denke ja immer, dass mittlerweile jetzt auch mit ChatGPT und allem, was Internet AI bringt, dort Praxis immer sozusagen, wie sagt man, Fachidiot, ist sozusagen, gibt es so einen Spruch, komme ich jetzt nicht drauf. Also long story short, also ich denke, ich glaube immer eher an Praxis und Erfahrung versus da jetzt irgendwas auswendig zu lernen. Yeah. Das ist, glaube ich, nicht die Zukunft. Ob das jetzt eine solide Berufsausbildung kann manchmal viel mehr an auch Praxistransfer sozusagen bringen, als wenn ich ja jahrelang in einem Hörsaal sitze, Dinge, die ich mir auch im Zweifel zusammen googeln kann. Genau. Also insofern würde ich immer eher für Praxis versus Theorie.
Okay, wer ist dein Vorbild?
Kommt drüber an, ein bisschen in welchem Bereich. Ich bewundere große Unternehmer. Ne? Also ich bewundere natürlich einen Elon Musk für seine Kreativität und für sein Unternehmertum. Aber das ist immer, da kommen wir wieder zum Thema Trust. Ne? Also Trust ist ja auch sehr kontextual. Wenn ich sage, ist Elon Musk ein großer Unternehmer? Ja, of course. Ja? Wenn ich aber sage, ist Elon Musk ein toller Arbeitgeber? Kann gut mit Menschen umgehen? Andere wahrscheinlich Thema. Eher nicht. Also es hat immer sehr viel auch mit Kontext zu tun. Ne? Also deswegen ist es schwierig, das einfach so rauszuhauen.
Klar.
Falsche Frage. Wenn du deine Branche verlassen müsstest oder du musst deine Branche jetzt verlassen, wohin wechselst du?
Also ich habe auch sehr viel Spaß mit Gründern und Unternehmern zusammenzuarbeiten in meiner Rolle als auch Investor und ja als LP Limited Partner in über 50 Fonds weltweit. Es gibt viele Themen, die mich begeistern, Technologien, mit denen ich mich mehr noch auseinandersetzen wollen würde. Und übrigens auch nicht nur hier in Europa. Ja, also man sieht, was auch zum Beispiel in Asien, gerade im Südostasien-Markt ist der extrem weg. Ja, wo viel passiert. Also nicht mehr nur das Silicon Valley, da gibt es auch andere Regionen. Und da lerne ich einfach wahnsinnig viel über neue Geschäftsmodelle, über wie Gründer dort arbeiten, wie sie vorgehen, wie sie bestimmte Tools einsetzen. Also ich bin da auf einem permanenten Lernkurs. Insofern würde mir auch in anderen Branchen nicht langweilig werden. Aber ich liebe meinen Job. Ich liebe es einfach, Unternehmern zu helfen, die Sichtbarkeit zu bekommen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Und auch vor allen Dingen der Gesellschaft die Angst zu nehmen vor neuen Technologien. Weil ihr seid ja auch da im journalistischen Bereich unterwegs. Das ist ja immer sehr schnell zu sagen, jetzt nehmen uns hier die AI nimmt die Jobs weg und jetzt kommt die Roboter und jetzt sind wir arbeitslos. Ihr habt ja hier so einen tollen Barmixer-Stand hier, wo Roboter mixen und nicht Menschen. Verlieren jetzt zwei Barkeeper ihren Job etc. Also die Gesellschaft auch auf diesem Weg des Wandels mitzunehmen, ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir das Embracing Technology, ne, und nicht sozusagen, oh Gott, was passiert denn da jetzt?
Thilo, wenn du ein Superheld wärst, welches Gadget hättest du immer am Gürtel?
Also irgendwas, was zum Beamen, ja, wo man an mehreren Orten gleichzeitig sein kann, aber zumindest schnell von Ort zu Ort kommt. Das finde ich ganz toll.
Was wolltest du als Kind werden?
Ich war da eigentlich immer schon so auf so einem Unternehmerstum. Also wenn es mal was jetzt anderes sein soll, so Unternehmertum, war mal so Arzt, fand ich irgendwie mal spannend, sowas im medizinischen Bereich. Aber irgendwie, ich wollte immer irgendwas bauen. Also ich war immer so Bob the Builder, ja. Und insofern was aufzubauen und was groß zu machen und anderen zu helfen, das war irgendwie schon mal das, was mich da angetrieben hat. Insofern, ja, also ein Arzt macht das sicherlich auch, aber wie unternehmerisch kann ein Arzt sein? Denn?
Okay, letzte Frage. Dein Leben wird verfilmt. Welches Genre und wer ist der Hauptdarsteller?
Die Hauptdarsteller oder, in meinem Leben hoffentlich ich.
In dem Fall Schauspieler. So.
Also welches Genre?
Eher Krimi, eher Romantic Comedy
oder
Doku.
Drama. Also ich glaube so eine Mischung aus Doku, Drama, weil man natürlich schon die Begegnungen und das, was wir auch mit Unternehmern erleben, tagtäglich vor allem hinter den Kulissen, natürlich schon extrem viel Drama auch ist. Aber so ein Twist-Comedy hätte ich gerne auch. Also ich bin schon jemand, der da auch lustig ist und der auch da sozusagen auch gerne eine gute Stimmung da dabei hat. Also insofern eine Mischung aus Dokumentation, Drama und Comedy wäre es wohl. Und wer würde mich spielen? Also ich könnte mir vorstellen, mich selber zu spielen, wenn ich es dann noch erlebe. aber ich ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so firm, was Schauspieler angeht, dass ich da jetzt sofort einen Namen sagen könnte. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, aber wer könnte mich gut...
Du bist für mich ein junger Nicolas Cage.
Oh ja, sehr.
Das oder ist witzig. Neulich, ich werde ja in London immer mit Prinz William verwechselt. Ich musste in Paris neulich sogar um Flughafen Autogramme schreiben. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe das aufgeklärt. Aber da kreischen die Mädels mit mir hergelaufen. Nee, aber es war auch... Das hat schon mal jemand gesagt. Insofern nehme ich den...
Oder Mads Mikkelsen würde da noch ganz gut
kennen. Den kenne ich gar nicht.
Ja, sehr.
Oder Mads. Aber wenn ihr euch da einig seid.
Sehr, sehr cool. Thilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights und seine perfekte Kommunikation. Macht richtig Spaß, mit dir zu reden.
Wir könnten, glaube ich, eine Stunde lang weiter.
Du hast auf alles noch eine Antwort. Viel Spaß noch auf der Messe, viel Spaß bei den Panels. Und wir freuen uns, wenn wir dich bald mal wiedersehen.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mich dabei hattet.
Gerne.